Fall 39 aus der Koansammlung Mumonkan. Ein Fehler beim Sprechen. Ein Mönch sagte zu Umon: Buddhas Glanz erleuchtet still das ganze Universum, aber bevor er den Vers beenden konnte, unterbrach ihn Umon: Sind diese Worte nicht von Shosetsu? Ja, das stimmt, sagte der Mönch. Du hast beim Aufsagen geschlampt, sagte Umon. Später erwähnte Shishin Senji die Sache und meinte: Nun sag mir, an welcher Stelle irrte der Mönch beim Sprechen? Mumons Kommentar zu dem Koan. Wenn du dies verstehst und dir klar machst, wie anspruchsvoll Umon in seiner Methode war und worin der Fehler des Mönchs beim Sprechen lag, dann kannst du Lehrer von Himmel und Erde sein. Wenn es dir aber noch nicht ganz klar ist, dann bist du davon weit entfernt, dich selbst zu retten. Mumons Gedicht. Eine Angel wird in die Stromschnelle geworfen. Der Gierige wird gefangen. Bevor du nur deinen Mund öffnest, hast du schon dein Leben verloren. Ja, nun sag mir doch mal, an welcher Stelle irrte der Mönch beim Sprechen? Was ist eure Antwort? Denn der Gewinn ist groß. Wenn ihr eine Antwort habt, dann könnt ihr nicht nur Lehrer von Himmel und Erde sein, wie Mumon in seinem Kommentar sagt, sondern ihr könnt dann auch meinen Sitz hier als Lehrer, als Zen-Lehrer einnehmen. Denn mal ganz ehrlich, was habe ich euch voraus? Gibt es wirklich eine Trennung zwischen mir und euch? Gibt es irgendetwas, das ich absolut besser kann oder mache als ihr? Also, an welcher Stelle irrte der Mönch beim Sprechen? Bevor ihr nun euren Mund öffnet und euer Leben verliert, lasst uns erstmal klären, wie das Gedicht lautet, wenn beim Aufsagen nicht geschlampt wird. Der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Wissen und Unwissenheit, Empfindsamkeit und Dumpfheit sind von der gleichen Art. Keine Nennaktivität entsteht mehr. Alles ist einfach so. Die geringste Bewegung der sechs Wurzeln verdeckt es. Es bringt nichts Gutes, die Verblendung abzuschneiden. Nach dem Absoluten zu suchen, ist verflucht. Es ist nichts Schlechtes daran, sich um Weltliches zu kümmern. Nirvana und Samsara sind wie Blumen in der Fantasie. Habt ihr jetzt entdeckt, wo der Mönch sich geirrt hat? Wo der Mönch sich geirrt haben soll? Theo schüttelt den Kopf, ich auch nicht. Aber vielleicht bin ich nicht so anspruchsvoll wie Umon in seiner Methode. Aber wahrscheinlich ahnt ihr schon, wo der Mönch sich geirrt hat. Und wenn nicht, dann stellt euch mal eine Situation vor. Folgende Situation. Ihr geht zum Doksan, zu mir, also nach unten, und ihr deklamiert als Zen-Schülerin oder als Zen-Schüler: Der Geist ist ohne Form und durchdringt alles. Im Auge wird es Sehen genannt, im Ohr wird es Hören genannt, in der Nase riecht es Gerüche, im Mund führt es die Rede. Spätestens dann hätte ich euch unterbrochen. Stopp, hat das nicht Meister Rinzai gesagt? Und wenn ich gemerkt hätte, dass ihr Rinzais Worte nur nachplappert, dann wärt ihr wahrscheinlich höchstens bis zum Ohr gekommen und nicht weiter. Denn darin irrt sich der Mönch beim Sprechen. Er plappert einfach etwas nach, ohne das Thema tief zu durchdringen. Und das kann gefährlich sein. Erinnern wir uns daran, ich glaube, einige von euch kennen das Koran, erinnern wir uns daran, wie Zen-Meister Gutei auf so etwas reagierte, als sein Diener eine hirnlose Nachahmung seines Ein-Finger-Sens versuchte. Und Gutei schnitt ihm den Finger ab. Also kann der Mönch nur froh sein, dass der Umman ihm nicht die Zunge abgeschnitten hat. Denn dieses Nachplappern ist tatsächlich Schlampen. Nämlich Schlampen mit unserer Buddha-Natur. Wenn der Mönch in seiner Buddha-Natur verweilen würde, dann ist die so wertvoll und so einzigartig, dass es gar keines Nachplapperns bedarf. Also haben wir das Koran jetzt schon gelöst. Genauso wie es ein Fehler ist, seinen Finger zu heben, um Guteis ein Fingersen nachzumachen. Genauso ist es ein Fehler, etwas zu rezitieren, ohne mit Herz und Geist dabei zu sein. Dann wären wir jetzt ja fertig mit dem Tesho und ich könnte wieder mich in die Meditation begeben und wir könnten schneller zum Mittagessen kommen. Aber die Frage ist, ob das wirklich der Clou in diesem Koran ist. Lass uns nochmal Mumons Kommentar dazu anhören. Wenn du dies verstehst und dir klar machst, wie anspruchsvoll Umman in seiner Methode war und worin der Fehler des Mönchs beim Sprechen lag, dann kannst du Lehrer von Himmel und Erde sein. Nämlich alleine zu erkennen, dass der Mönch ohne Herz und Geist etwas rezitiert und dann dem Mönch Schlampen beim Aufsagen vorzuwerfen, das ist keine besonders anspruchsvolle Methode, die Umman da anwendet, finde ich wenigstens. Die anspruchsvolle Methode Umans, die besteht darin, dass er den Mönch nicht nur durchschaut, sondern auch gleich dem Mönch demonstriert, wie er und dass er ohne Herz und Geist rezitiert. Er unterbricht ihn sofort nach dem ersten Satz, der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Und der Mönch springt sofort an auf die Zwischenfrage. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Aber er hätte genauso gut in dem Text verweilen können, den er gleich rezitieren wollte. Nämlich, keine Nennaktivität entsteht mehr, alles ist einfach so. Das wäre gewesen, nicht auf Umans Einwurf zu reagieren. Keine Nennaktivität entsteht. Alles ist einfach so. Und besonders deutlich wird das dann, dieses nicht wirklich dabei sein, als Mumon ihn dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vorwirft, geschlampt zu haben. Und der Mönch dann verstummt. Erst dadurch wird der Mönch endgültig mit der Angel gefangen, wie Mumon ja in seinem Gedicht sagt. Er wird mit der Angel gefangen und vorgeführt, so vorgeführt, dass nicht nur Shishin Senji das als Koan benutzen kann, als Koanfrage, sondern auch wir davon profitieren. Der Irrtum des namenlosen Mönchs ist also, er hätte spätestens beim Einwurf Du hast beim Aufsagen geschlampt. Spätestens da hätte er einfach unbeirrt weiter rezitieren sollen. Das wäre auch genau die passende Antwort auf Ummern gewesen. Denn die nächste Zeile im Gedicht, die lautete: Wissen und Unwissenheit, Empfindsamkeit und Dumpfheit sind von der gleichen Art. Das wäre eine gute Antwort gewesen auf den Einwurf, du hast geschlampt. Wissen und Unwissenheit, Empfindsamkeit und Dumpfheit sind von der gleichen Art. Wenn er also, der Mönch, wirklich in dem Gedicht verweilt wäre, also in dem Gedicht gewesen wäre, wenn er in dem Augenblick verweilt hätte, wenn er dabei gewesen wäre, wenn wir im Augenblick sind, wenn wir wirklich dabei sind, was wir gerade machen, was wir sind, wie wir handeln, wenn wir dabei sind und nicht irgendwie getrennt sind, nicht auf das Smartphone gucken und gleichzeitig, was habe ich neulich gesehen, jemand rannte zum Supermarkt mit Joggingklamotten, war gerade joggen, mit Hund an der Leine, Smartphone in der Hand, also Kopfhörer und hat immer noch mit dem Smartphone geredet und ist dann mit dem Hund gleichzeitig in den Supermarkt gelaufen, um dann angeraunt zu werden, dass Hunde nicht rein dürfen. Also wenn man alles Mögliche, ich glaube, die hat mindestens 4 Sachen gleichzeitig gemacht, wenn man alles Mögliche gleichzeitig macht und man keinem richtig dabei ist, dann gibt es natürlich Fehler und was ich nicht alles. Aber wenn wir genau dabei sind, wo wir jetzt gerade sind, wenn wir damit eins sind, was wir tun, dann gibt es keine Fehler, kein Schlampen. Weil es kein Bewerten gibt, weil wir nicht das einordnen in falsch und richtig. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, es gibt doch Fehler. Jeder macht mal Fehler. Ich mache Fehler, ihr macht Fehler. Wir machen hier ständig bei den Ritualen Fehler. Ständig. Wir machen ständig Fehler im Alltag. Irgendwas ist immer nicht richtig, so wie wir es machen. Und ihr könnt das auch meinetwegen Fehler nennen, weil ich nenne es Ungeschicktheit. Wir machen etwas, das nicht passt zu der Situation. Das nicht passt zu dem, was gerade ist, was gerade erforderlich ist. Es passt nicht. Es ist unpassend. Wir sind ungeschickt. Aber mit Fehler oder falsch und richtig, da sind wir in der Welt des Bewertens. In der Welt von Wissen und Unwissenheit. Von Empfindsamkeit und Dumpfheit. Und diese sind auch noch von der gleichen Art. Wie Chaussette so schön beschreibt. Weil sie sind von der gleichen Art, Wissen und Unwissenheit, weil sie eben in der Welt des richtig und falsch sind und nicht in der Welt des geschickt und ungeschickt, des passend und nicht passend. Wenn wir aber in dieser Welt des richtig und falsch sind, dann suchen wir nach dem Absoluten, weil uns das Weltliche so fehlerhaft vorkommt. Wir wollen Erleuchtung, also Nirvana, und halten es für schlecht, sich um Weltliches zu kümmern. Wir bewegen uns im Reich der Trennung. Nicht nur, indem wir die Welt in Gut und Böse, Erleuchtung und Verblendung, Nirvana und Samsara einteilen, sondern, und das geht noch viel tiefer, weil wir die Welt einteilen, in uns und der, die das andere. Wir bewegen uns in der Trennung zwischen uns und der, die das andere. Und na klar, gibt es eine Trennung. Also wenn ich hier sitze, Menno hört da auf, wo meine Außenhaut aufhört. Da fängt dann das Sitzkissen an oder die Luft oder sowas. Das ist klar. Das ist mit Trennung auch gar nicht gemeint. Also wenn wir im Zen von Trennung sprechen, dann sprechen wir, oder von Dualität oder diskriminierendem Denken oder solche Dinge, dann meinen wir das nicht. Nicht diese Trennung, natürlich bin ich anders als ihr. Sondern es geht dann darum, wenn wir die Trennung überwinden wollen, dass wir mit den Dingen, die uns umgeben, dass wir mit denen sind, das hatte ich schon gesagt, dass wir mit denen verweilen, auch wenn sie körperlich von uns getrennt sind. Es geht darum, dass wir die Objekte, die Dinge, mit denen wir umgeben sind, dass wir die nicht ständig als Objekte betrachten, die uns zu nutzen sind. Also dieser Aspekt, ich beziehe mich auf etwas, ich nutze etwas, es ist getrennt von mir. Natürlich ist es getrennt von mir, aber wir gehen heran an etwas, an die anderen Dinge, an die anderen Menschen, an die anderen fühlenden Wesen überhaupt, als wenn sie für uns da wären. Und als wenn sie nicht unsere Mitmenschen, alle fühlenden Wesen, selbst die Mücke, die uns stört, als wenn die Objekte wären, die irgendwie für uns da sind. Dieser Objektcharakter, ich glaube, es wird deutlich, dass wir die Welt, die umgebende Welt, als Objekte für uns, in Bezug auf uns sehen. Ich nenne das auch gerne den Ich-Mein-Mir-Mich-Modus. Und wenn wir uns in diesem Ich-Mein-Mir-Mich-Modus bewegen, dann verhalten wir uns nämlich genauso, wie ich es beschrieben habe. Und sehen das, was uns umgibt, nicht etwas als an sich Daseinendes. Und das ist eben die Trennung, die Dualität, dieses Diskriminierende. Und das ist nicht allein logisch zu überwinden. Das andere einfach so zu sehen, das ist dies, wenn Chaussetto sagt in seinem Gedicht, wenn keine Nennaktivität entsteht, ist alles einfach so. Oder ich habe das ja eben schon übersetzt, diese Nennaktivität. Wenn in unserem Geist kein in Bezug auf uns sehen und kein Bewerten entsteht, dann ist alles einfach so. Dann ist unser Geist, und jetzt bringe ich wieder das Zitat von Rinzai, das ich euch ja in dieser Doxan-Situation am Anfang in den Mund gelegt habe, euch als Zen-Schülerinnen und Zen-Schülern, das Zitat von Rinzai. Rinzai sagt ja, unser Geist ist ohne Form und durchdringt alles. Im Auge wird es Sehen genannt, im Ohr wird es Hören genannt, in der Nase riecht es Gerüche, im Mund führt es die Rede, in der Hand ergreift und hält es, in den Füßen läuft und trägt es. Das ist ganz schön, dieses Es. Wir sind das zwar, wir sind natürlich dieses Es, aber wir können auch so das so empfinden, wie es sieht. Das heißt nicht, dass wir uns davon trennen, von der Wahrnehmung, nur einfach, das wäre wieder eine Trennung, sondern einfach dieses, ich betrachte etwas bezugnehmend auf mich, was nützt mir das, sondern ich sehe es. Es. Und es läuft, es trägt. Dieses Es ist das, wenn wir sind ohne Ich, mein, mir, mich. Und Rinzai sagt dann weiter, gleich im Anschluss, grundsätzlich ist es ein einziges reines Strahlen. Wenn geteilt, wird es zu den 6 harmonisch vereinten Sinnesbereichen. Diese 6 harmonisch vereinte Sinnesbereiche, die kennt ihr, das ist ja hier aus dem, das rezitieren wir immer wieder, Hanya Shingyo. Da gibt es weder Augen noch Ohren, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist. Das sind ja 6. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt, Das ist natürlich hier prägnant ausgedrückt, sondern es heißt, wir sind denen nicht ausgeliefert, hilflos, und lassen uns da nicht von unseren Augen, Ohren, Nase und Zunge, Leib und Geist willenlos hin und her schubsen, sondern wir verweilen im Augenblick und nehmen wahr. Dieses, was Rinzai sagt, grundsätzlich ist es ein einziges reines Strahlen. Das ist das Gleiche, was Shosetsu sagt in dem Gedicht: Der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Und das können wir auch. Wie Buddha können wir das ganze Universum be- und erleuchten, wenn wir außerhalb unserer Vorstellungen im Augenblick verweilen. Wenn wir ohne Vorstellung von Nirvana und Samsara, also ohne Vorstellung von Erleuchtung und Alltagsleben sind, wenn wir nicht in diesen Blumen der Fantasie, wie das ja auch in dem Gedicht gesagt wird, Nirvana und Samsara sind wie Blumen in unserer Fantasie. Wenn wir nicht in diesen Blumen der Fantasie leben, sondern in der Wirklichkeit, wie sie genau jetzt ist, und das üben wir jetzt hier am Session, genau dann können wir das ganze Universum be- und erleuchten. Und es erleuchtet uns selber auch. Allerdings sind das nur kurze Momente, in denen diese Dualitätsblumen wie Pusteblumen weggeblasen sind. Schon die geringste Bewegung der 6 Wurzeln verdeckt dieses Verweilen im Augenblick. Das ist ja auch aus dem Gedicht. Schon die geringste Bewegung der 6 Wurzeln verdeckt dieses Verweilen im Augenblick. Dieses Verweilen, ohne alles in Bezug auf sich zu sehen und ohne etwas zu bewerten. Das geht eben schnell weg. Die geringste Bewegung der 6 Wurzeln. Diese 6 Wurzeln ist wieder ein anderer Ausdruck für Augen, Ohren, Nase, Zunge, Leib und Geist. Wobei mit Leib, das ist alles gemeint, also Gleichgewichtssinn, Tastsinn und so weiter, alle Körperempfindungen. Und Geist. Schon die geringste Bewegung der 6 Wurzeln verdeckt dieses im Augenblick Sein. Und das geht natürlich schnell. Eine solche Bewegung, ihr kennt das alles. Die Bewegung des Geistes, das sind natürlich das, was unser Denksinn wahrnimmt, wieder irgendein Gedanke. Das kann so ein ganz kleiner Gedanke sein, zum Beispiel beim Rezitieren, um jetzt mal beim Session zu bleiben. Warum kann der oder die den Ton nicht halten? Das klingt doch schrecklich. Und schon sind wir wieder raus aus dem Rezitieren. Und wenn wir solche ablenkenden Gedanken bei uns beobachten, dann sollten wir nicht frustriert sein oder uns darüber erschrecken, sondern einfach weiter üben. Irgendwann, am ehesten dann, wenn wir es nicht erwarten, sind wir auf einmal es, das kein Ich, mein, mir, mich kennt. Im Mund führt es die Rede, in der Hand ergreift es und hält es, in den Füßen läuft und trägt es. Und das Schöne ist, wir könnten das gleich ausprobieren, zum Beispiel beim Rezitieren. Lasst uns also verweilen in der Rezitation des Shiko Segamon, ohne uns groß mit dem Inhalt zu beschäftigen. Das ist ja der Vorteil, den wir hier in Deutschland oder auch in nicht-japanischen oder chinesischen Ländern haben. Wir haben den Vorteil, dass wir den Text nicht verstehen. Und der kann uns also nicht ablenken. Wir können also noch mehr in das reine Rezitieren gehen. Also lasst uns einfach rezitieren sein.
Yeah.